ARD Sounds.
Was für ein Wahlbeben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die CDU lange in Führung bei den Umfragen und nun wohl doch nur Zweite. Und die SPD schafft es nur noch mit Ach und Krach in den Landtag. Ja, und jetzt? Ernüchterung bei CDU und SPD? Ratlosigkeit? Oder vielleicht doch jetzt erst Recht-Mentalität? Wie reagieren die Regierungsparteien auf ihre Wahlschlappe im Südwesten? Und welche Folge hat der Sieg für die Grünen? Hey, hier ist der Berlin-Code, euer Politik-Entschlüsselungs-Podcast bei ARD Sounds. Mein Name ist Sally Kaya und ich vertrete an dieser Stelle Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Sonntagabend um 22 Uhr auf. Das ist wichtig, weil das Wahlergebnis ist an einigen Stellen noch knapp. Da kann sich also noch was drehen. Mit mir im Studio heute sind Markus Preis, der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, und die ARD-Korrespondentin Tina Handel, Expertin für die Grünen, und Experte für die SPD, Moritz Rödler. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Okay, bevor wir anfangen, noch mal kurz zum Überblick. Die Grünen haben die Wahl gewonnen. Die CDU lag zwar lange in den Umfragen vorne, liegt nun aber doch auf Platz 2, knapp hinter den Grünen. Die AfD ist drittstärkste Kraft und die SPD liegt nur knapp über 5% und hat es damit gerade noch so in den Landtag geschafft. Linke und FDP sind unter 5% und haben es damit nicht geschafft. Markus, du hast den Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, im Interview gehabt gerade. Hattest du da das Gefühl, die CDU hätte schon für sich analysiert, was die Gründe dafür waren, dass es am Ende doch nicht gereicht hat?
Nee, das hatte ich noch nicht, weil ja vielleicht auch das Ergebnis noch nicht ganz klar ist. Aber ich glaube, noch viel schlimmer als die statistische Ungenauigkeit ist einfach dieser Schock für die Union, dass das jetzt wirklich nicht geklappt hat. Also wir haben vor einigen Wochen ja auch über den Parteitag gesprochen. Das war eine Krönungsmesse für Manuel Hagel. Der wurde da angekündigt als der künftige Ministerpräsident. Wie oft hat man in den letzten Monaten gehört, auch von Unionsseite, der Kretschmann in Baden-Württemberg, das war ein guter Typ. Aber das war auch ein Betriebsunfall der Geschichte da im Ländle. Und wenn der nicht mehr da ist, dann holen wir das wieder. Und das ist jetzt nicht der Fall. Und ich fand, das hat man Carsten Linnemann auch angemerkt.
Moritz, du warst den Abend über im Willy-Brandt-Haus der SPD-Parteizentrale hier in Berlin. Also du bist der Experte, aber ich würde sagen, Partystimmung war da wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, Partystimmung war da auf gar keinen Fall. Man hat auch gar keine SPDler im Prinzip gesehen. Der einzige SPDler, mit dem ich one-to-one gesprochen habe, war der Generalsekretär Tim Klüssendorf. Der war ziemlich bedient. Das war natürlich ein Schock für die Sozialdemokraten. 5% irgendwas, ganz knapp nur in diesen Landtag reingekommen. Damit hatten die auch nicht so richtig gerechnet. Und wie es um die Stimmung bestellt ist, kann man vielleicht auch daran sehen, ich habe eben nicht mit dem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil zum Beispiel reden können, weil der die ganze Zeit nur oben in seiner Büroebene geblieben ist und eben nicht runtergekommen ist, da wo die Journalisten stehen und quasi das Wahlergebnis beobachten und dann mit Politikern, Politikerinnen der SPD auch gerne reden wollen. Er kam eben nicht runter, hat von da oben für das ZDF eine Schalte gemacht, mehr auch nicht. Und das ist eigentlich nicht üblich. Normalerweise, wenn man dann dort im Willy-Brandt-Haus ist, dann kann man auch mit den Verantwortlichen der SPD reden. Das ging diesmal nicht.
Und die Einzige, die heute Partystimmung erlebt hat, das bist du, Tina. Du warst bis eben hier in Berlin in der Parteizentrale der Grünen. Wie überrascht ist denn die Partei von ihrem Sieg? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, in den Umfragen lag ja bis zuletzt immer die CDU vorne.
Also ich würde sagen, die Grünen haben dann die letzten Tage doch langsam an ihren Sieg geglaubt. Das sieht man immer ganz schön daran, was so eingekauft wird für eine Wahlparty. Und da haben die Grünen auf den letzten Metern noch Konfetti besorgt, und zwar goldenes Konfetti. Und der Plan war dann, hey, wenn wir in der Prognose vorn liegen, dann kommt dieses Konfetti von der Decke und dann stehen da die Grünen und das ist ein tolles Bild. Dann wurden sie doch wieder vorsichtiger, nur wenn der Abstand wirklich ganz groß ist und das schon ganz sicher ist, dann kommt dieses Konfetti. Und jetzt stand 22 Uhr ungefähr, haben wir jetzt, gab es, glaube ich, dieses Konfetti immer noch nicht auf der Wahlparty, weil es so eng ist. Also die haben jetzt da sehr viel Partyzeug übrig bei den Grünen in der Parteizentrale. Mal gucken, wann sie es brauchen können.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte dann mehr Konfetti in deinen Haaren erwartet. Da ist jetzt nichts zu finden. Markus, wie groß ist denn der Anteil der Bundes-CDU an diesem Wahlergebnis?
Also wenn man die Verantwortlichen hier in Berlin fragt, dann versuchen die natürlich einem klarzumachen, nicht so groß, überhaupt nicht groß, weil natürlich das eine schmerzhafte Niederlage ist, auch wenn das Ergebnis gut war. Aber ich glaube, wenn man ernst das nimmt, was man immer sagt, dass man das jetzt aufarbeiten, analysieren und genau angucken wird, dann werden einem schon ein paar Dinge auffallen. Wir haben heute ja auch über Infratest-DiMAP da Befragungen dazu gehabt, wo wirklich klare Kritikpunkte auch an der Bundes-CDU gekommen sind. Dass diese Partei viel zu viel versprochen hat vor der Bundestagswahl, was jetzt nicht einhält, dass der Kanzler sich nicht genügend gegenüber der SPD durchsetzt und dass die Anhänger auch entsetzt sind, wie viel Schulden gemacht wurden. Also so ganz wegschieben kann man das, glaube ich, nicht. Und auch wenn man sieht, die CDU in Baden-Württemberg hat dazu gewonnen. Also sie hat jetzt nicht eine katastrophale Niederlage gehabt. Und der Kandidat Manuel Hagel war vielleicht nicht der Beste, aber hat trotzdem im Vergleich mit anderen Landtagswahlen ganz gute Werte gehabt. Also eigentlich haben die da in Baden-Württemberg doch mehr oder weniger, überraschend auch, gemacht, was sie können. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Und das wird wahrscheinlich hier auch zu denken geben.
Wenn du jetzt den Kanzler schon ansprichst, was glaubst du denn, wie Friedrich Merz auf dieses Ergebnis blicken wird? Und meinst du, dass er das vielleicht auch mit sich selbst so ein bisschen in Verbindung dann bringt?
Na, öffentlich auf gar keinen Fall. Aber ja, ich meine, er kann es gar nicht so groß wegschieben. Natürlich ist jeder Politiker auch professionell und sagt vor einer Wahl, wir werden die Wahl gewinnen. Aber er hat sehr, sehr deutlich, wir haben eben schon vom Parteitag nochmal gesprochen, gesagt, wir wollen 10 Ministerpräsidenten demnächst stellen. Wir wollen in Baden-Württemberg gewinnen, wir wollen in Rheinland-Pfalz gewinnen. Na, jetzt können es schon mal höchstens nur noch 9 werden.
Jetzt ist ja Friedrich Merz auch CDU-Vorsitzender. Was denkst du, inwieweit werden denn andere in der Partei vielleicht versuchen, da auch an seinem Stuhl so ein bisschen zu rütteln?
Ich glaube, der eine oder andere, um es mal böse zu sagen, wird überrascht sein, dass er auch der CDU-Vorsitzende ist. Weil momentan ist er vor allen Dingen der Kanzler und da wiederum auch erstmal der Außenkanzler. Also ich glaube, diese Rolle sozusagen auch zu überlegen, wie positioniere ich die eigene Partei, ist sicher nicht die erste, der Friedrich Merz jeden Morgen nachgeht, sondern er ist erstmal Kanzler, er ist erstmal Außenkanzler, dann ist er Koalitionsausschusskanzler und dann ist er irgendwann auch noch Parteivorsitzender. Und ich glaube, demnächst stehen ein paar mehr auf der Matte, die sagen, du bist auch der Parteivorsitzende.
Ich glaube, bis zur Rheinland-Pfalz-Wahl, die ja auch noch ansteht bald, wird es noch Disziplin so halbwegs geben. Vielleicht nicht komplett, aber so ungefähr. Und dann, erinnere dich, Markus, wir waren ja zusammen auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart, geht schon diese Debatte los, wann machen wir jetzt endlich die Reformen? Und ist es richtig, dass wir uns die nirgendwo anheften können bisher? Ich erinnere mich an die Rede von Hendrik Wüst auf dem Parteitag, also Ministerpräsident in NRW, der ganz klar seiner eigenen Partei gesagt hat, die Leute da draußen sind doch längst viel weiter, die sind doch nicht blöd, war sein Zitat. Die wollen eigentlich mehr von uns. Und ich glaube, dass er schon sagt, nach der Wahl in Rheinland-Pfalz dann, also im April, Leute, jetzt ist das Zeitfenster. Er hat auch in Klammern gesagt, nächstes Jahr selber Wahlen. Also vielleicht will er da auch, dass da mal was passiert in der eigenen Partei. Ich glaube, er wird dann mehr rausgehen und vielleicht auch ein paar andere in den Ländern. Da wird schon rumtelefoniert. Und dann ist dann auch immer die große Frage, wo positioniert sich Markus Söder zum Beispiel? Mhm. Geht er auch auf diesen Reformkurs oder wählt er wieder einen ganz anderen Kurs? Es wird schon spannend.
Ich glaube, da noch anknüpfend und das betrifft aus meiner Sicht die SPD noch viel mehr. Die Frage ist, wo muss man denn jetzt hin, wenn man nicht so zufrieden ist mit dem Ergebnis? Muss die Union, und das war ja auch auf dem Parteitag sichtbar, die Reformunion werden, die, ich sag mal, so ein bisschen neoliberaler, jetzt mal richtig die Agenda hier durchzieht? Oder ist sie viel zu kühl geworden mit ihrer Lifestyle-Teilzeit- und Zahnersatzdiskussion? Das ist ja auch sehr deutlich geworden auf dem Parteitag mit Stimmen, die gesagt haben, das können wir doch nicht machen, so gewinnt man doch keine Wahl. Das hat Merz zum Thema Rente ja auch der Jungen Union gesagt. Also das ist gar nicht so einfach zu analysieren jetzt. Wir sollen eine klare Richtung einschlagen, nur welche? Und bei der SPD, finde ich, ist es sogar noch schwieriger.
Da sagst du was Richtiges. Ich glaube, die Wahl in Rheinland-Pfalz, die wir in 2 Wochen haben, die wird für die Koalition so oder so nicht gut ausgehen, weil entweder wird da die SPD gewinnen und dann hat die Union beide Ministerpräsidenten, die sie haben wollte, nicht gewonnen, oder die SPD verliert dort und verliert quasi eins ihrer noch Stammländer, das sie hat, und dann kann es in der SPD Dynamiken geben, die nicht gut für diese Koalition sind, und auch diese Fragen, wohin wollen wir eigentlich, werden ja in der SPD genauso gestellt. Die werden gestellt, also wollen wir eher einen pragmatischen Kurs machen oder wollen wir weiter links uns positionieren? In der SPD hat man ja immer das Gefühl, man ist ganz viel auf die Union zugekommen, gerade in Sachen Flüchtlingspolitik und so weiter, und hat eigentlich nicht das Gefühl, dass man da in der SPD pur Politik macht. Und die CDU hat genau das Gegenteilige, die gegenteilige Wahrnehmung und denkt, die SPD hat sich da vollkommen durchgesetzt. Und das wird nach der Rheinland-Pfalz-Wahl zum großen Problem in dieser Koalition. Und
dabei haben ja die Wähler heute der SPD sogar noch Hinweise gegeben. In der Nachwahlbefragung war klipp und klar drin, eine starke Aussage, die SPD kümmert sich zu sehr um Bürgergeldempfänger und zu wenig um Menschen, die arbeiten, aber wenig verdienen. Also ne, es geht nicht darum, sich um die bestbezahlten Facharbeiter zu kümmern, sondern wirklich um Menschen, die morgens einen Job haben. Wie Lars Klingbeil immer sagt, die fleißigen Menschen. Die Leute nehmen der SPD das gerade nicht ab. Und im Prinzip hat sie diesen Hinweis sehr deutlich. Aber heute Abend auch bei den Gesprächen, ob Tim Klüssendorf, der Generalsekretär, oder auch Bärbel Baas, die Parteivorsitzende, aus meiner Sicht haben sie da nicht angebissen.
Wir können mal reinhören, wie sich Bärbel Baas das Ergebnis erklärt.
Wir sind mit den Themen, insbesondere die Arbeitsplatzsicherheit, bei dem Wahlkampf in Baden-Württemberg nicht wirklich durchgedrungen, weil es ein Duell zwischen zwei Personen war, die um den Ministerpräsidenten kandidiert haben.
Stimmt es? Also war es am Ende nur noch eine Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten ganz vorne, also Manuel Hagel von der CDU und Cem Özdemir von den Grünen?
Also zwei Seiten. Das stimmt. Sie hatte einen Punkt. Natürlich gab es eben dieses Rennen um den Ministerpräsidentenposten in Baden-Württemberg und da ist die SPD zwischen die Räder geraten, genauso wie die FDP und die Linken, die ja in Umfragen noch in dieser Woche auch noch drin waren im Landtag und jetzt bei der Wahl eben rausgeflogen sind. Die SPD hat es knapp dann noch reingeschafft. Aber was sie da auch sagt, ist eben, wir sind mit unseren Themen nicht durchgedrungen. Mhm. Und das ist so eine Erklärung, die ich in der SPD schon ganz häufig gehört habe. Also dieses Kommunikation. Wir haben die richtigen Themen, wir machen das Richtige, wir machen die richtige Politik, aber leider unsere Kommunikation, die dringt eben zu den Wählerinnen und Wählern nicht durch und die verstehen gar nicht, dass wir das Richtige für sie tun. Das war schon bei der Regierung Scholz das Thema, dass immer wieder Kommunikation und auf diese Ausrede geht Baas jetzt wieder und sagt, wir kriegen unsere Themen nicht bei den Leuten durch und vielleicht muss die SPD aber dann wirklich mal für sich die Frage stellen, sind denn die Themen die richtigen, mit denen wir da durchdringen oder dem nicht durchdringen? Oder sollten wir nicht mal drüber nachdenken, ob wir die Partei mal daran ausrichten, was die Wählerinnen und Wähler wollen?
Ich gehe mal genau auf den Punkt ein, den Moritz gerade sagt. Wenn man diese Woche hat man das Tariftreuegesetz verabschiedet. Da geht es darum, dass Firmen, die einen staatlichen Auftrag bekommen, auch entweder einen Tarifvertrag haben müssen oder zumindest für diesen Auftrag die Leute so bezahlen, als ob sie einen Tarifvertrag hätten. Jetzt kann man sich mal überlegen, was passiert denn dann? Wenn jetzt alle Firmen sagen, oh, ich möchte gerne morgen einen Auftrag haben, dann führe ich jetzt, habe ich zwar 30 Jahre nicht gemacht, aber jetzt führe ich einen Tarifvertrag ein. Nein, es werden Firmen einfach ausgeschlossen. Und wer arbeitet da? Die Leute, die arbeiten, aber ein niedrigeres Gehalt beziehen, weil sie ja gerade nicht in einer Firma arbeiten, die einen guten Tarifvertrag hat. Und das ist ja genau das, was im Prinzip in dieser Umfrage gesagt wird. Und genau diese Politik wird gemacht. Dieses Gesetz wurde diese Woche im Bundestag diskutiert und als sozusagen Erfolg noch ins Schaufenster gestellt, ist aber genau im Prinzip das, was die Leute kritisieren. Nämlich, dass Politik gemacht wird, entweder für Leute, die jetzt in einem Sozialsystem sind oder die einen gut bezahlten, tariflich abgesicherten Facharbeiterjob in einer größeren Firma haben.
Ja, und mit dieser Argumentation, wir sind zwischen die Räder gekommen, das würde ich gerne noch ergänzen, da macht sie sich natürlich auch sehr einfach, denn auch in den Umfragen war die SPD bei 8-10%. Also auch das wäre ja ein katastrophales Ergebnis gewesen. Jetzt sind sie bei 5, irgendwas. Das ist natürlich wirklich katastrophal. Aber auch das andere Ergebnis, was nicht eben dieses Ministerpräsidentenrennen quasi beeinflusst hätte, wäre richtig schlecht gewesen. Also die SPD hat ein richtiges Problem, dass sie in diesen Regionen nicht gewählt wird. Und es gibt eben in Baden-Württemberg eigentlich potenziell viele SPD-Wählende, also da hat man Mercedes, da hat man Porsche, gut verdienende Facharbeiter, die früher alle SPD gewählt haben, die tun es eben jetzt nicht mehr.
Denkst du denn, Moritz, dass jetzt vielleicht auch bei der SPD einfach eine Diskussion um die beiden Parteivorsitzenden, also um Bärbel Baas und Lars Klingbeil entstehen wird?
Diese Diskussion gibt es im Hintergrund in der SPD schon ein paar Monate, im Prinzip ja schon seit dem Parteitag im letzten Sommer, als Lars Klingbeil mit sehr schlechtem Ergebnis zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist und Bärbel Baas mit über 90% zur Parteivorsitzenden. Und diese Diskussion hat nie abgeebbt in der Partei. Ich glaube, wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen keine öffentliche Diskussion bekommen, ob Lars Klingbeil oder Bärbel Baas die richtigen Parteivorsitzenden sind, weil sie eben in der SPD noch die Disziplin haben, jetzt diese zwei Wochen bis zur Wahl in Rheinland-Pfalz abzuwarten. Aber je nachdem, wie das Ergebnis dort dann ist, also wenn die SPD Rheinland-Pfalz gewinnt, wird es ein bisschen ruhiger. Wenn die SPD Rheinland-Pfalz verliert, wird diese Partei unruhige Zeiten bekommen.
Eigentlich sollte ich ja hier antworten, aber ich würde gerne auch eine Frage stellen. Hast du den Eindruck, dass sich einer von beiden, wenn er es will, sozusagen prägend durchsetzen kann in den Debatten, die jetzt kommen? Wenn Klingbeil sagt, nee, so wird es jetzt gemacht. Oder Frau Baas mit dem besseren Ergebnis.
Ich würde das Klingbeil am ehesten zutrauen, immer noch. Aber ich nehme wahr, dass er eher im Angsthasenmodus im Moment unterwegs ist. Er traut sich das nicht. Dieses schlechte Wahlergebnis vom Parteitag, hat sich bei ihm eingebrannt und er ist sehr, sehr vorsichtig geworden und hat das Gefühl, vielleicht selber, dass er diese Partei im Moment nicht so führen kann, wie er sich das vorstellt und deswegen tut das gar nicht. Deswegen tut das so, dass er die Fraktion natürlich irgendwie in die Richtung führt, die er haben will, aber die Partei selber führt er eben nicht. Und eine Partei, die nicht überzeugt von sich ist, die nicht eine starke Führung hat, die wird in meinen Augen natürlich auch es beim Wähler sehr, sehr schwer haben, gewählt zu werden, weil du musst dich ja, also Lafontaine hat mal gesagt, du musst dich selber gut finden, wenn der Wähler dich gut finden soll. Und im Moment findet die SPD sich nicht selber gut. Und der Parteivorsitzende schafft es eben nicht, die SPD so zu führen, dass sie das Gefühl hat, als SPD sind wir eine Partei, die eine Stärke hat, die sich durchsetzt und die SPD-Politik macht.
Und wenn wir jetzt mal auf die Auswirkungen von diesem Ergebnis jetzt auf die Arbeit von Union und SPD in der Bundesregierung gucken, also welche könnten das sein? Gibt es da überhaupt welche?
Ich fand erstmal auffällig heute, dass ich finde, Linnemann und andere in der Union haben erstmal versucht, auch ein bisschen die SPD zu trösten, war mein Eindruck. Weil sie ja wissen, und das ist ja auch von Merz oft schon berichtet worden, dass Merz auch sagt, ich habe ein ganz großes Problem, wenn mein Koalitionspartner zu schwach ist. Mhm. Weil dann kriegen wir hier nichts mehr miteinander verhandelt, schon gar nicht diese Reformen, weil die muss man auch aus einer gewissen Position der Stärke oder Selbstüberzeugtheit, wie du jetzt sagen würdest, heraus machen. Und ich bin dann gespannt, ob es bei Rheinland-Pfalz dann umgekehrt sein wird, ob die SPD dann noch ein gutes Wort für die CDU hat und man sich da zusammenrauft.
Man fragt sich ja, du bist die Expertin für die Grünen, wenn man diese Wahlergebnisse sieht und sieht 30% CDU, 30% Grüne, jetzt mal Pi mal Daumen, ist die Einschätzung auch von Merz richtig, dass die Mehrheiten da mit der SPD zu gewinnen sind?
Auf jeden Fall glaube ich, dass er überdenken muss, und das tut er aber ja auch schon, ob dieses Grünen-Bashing das Richtige war in den letzten Monaten und Jahren. Also die Grünen hoffen jetzt natürlich, dass es weg und meinen schon zu spüren, dass es abnimmt. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Aber ja, ich glaube, dass das zumindest nicht dazu geführt hat, dass sie irgendwie die SPD dann hochreden oder so.
Es stehen jetzt auch noch große Reformen aus, also in der Rentenversicherung, in der Pflegeversicherung. Und der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, hat das hier dazu gesagt.
Und da müssen wir jetzt weitermachen. Die Kommission, die wir eingerichtet haben zum Thema Pflege, Gesundheit und Rente, die kommen jetzt zum Ende oder sind schon zu Ende? Und dann gibt es auch keine Ausreden, Herr Preis, das muss man einfach so sagen. Wir sind gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und die Kommission werden Vorschläge machen und dann müssen wir liefern.
Die Frage, Markus, hast du gestellt. Er hat
klingt so, als ob ich ihm so viele Ausreden vorgeschlagen hätte. Ich wollte eigentlich eher eine Antwort haben.
Er hat sie dir beantwortet.
Nee, man hat gesehen, da ging es um eben genau, was macht diese Koalition da jetzt raus, wo die eine Seite heute 6-mal so viele Stimmen bekommen hat wie die andere. Und die Frage war, hat damit die Union, die CDU, auch aus ihrer Sicht jetzt das Recht, die Richtung ein bisschen stärker vorzugeben. Tina hat es gesagt, die haben sich getröstet da ein bisschen und wollten sich nicht noch kleiner machen. Also vor allen Dingen die Union, nicht die SPD, noch kleiner. Aber man sah, fand ich, an ein, zwei Stellen Kompromissbereitschaft und Bewegung. Ich fand zum Thema Lebensarbeitszeit, haben beide gesagt, das ist wahrscheinlich ein wichtiges Element jetzt bei der Rentenreform. Also, dass es kein starres Renteneintrittsalter mehr gibt, sondern eine Anzahl von Jahren, die man gearbeitet haben muss, um eine volle Rente zu bekommen. Und dann auch aus dem Wahlergebnis, auch aus den Zahlen, die wir heute Abend gesehen haben, auch einen klaren Konflikt nochmal, nämlich gibt es endgültig klar keine Schuldenbremsenlockerung. Man nennt das eine Reform, aber es ist eine Lockerung von Seiten der CDU. Und Tim Klüssendorf, der Generalsekretär der SPD, der sehr klar sagt, das haben wir verabredet und ohne das wird es auch nicht richtig funktionieren.
Es ist ja eine interessante Frage, ob so ein Wahlergebnis in dem Landtag dann quasi diese Auswirkung eben hat, dass die CDU sagen kann, aber wir sind doch an der Wahl ohne sehr viel erfolgreicher gewesen, liebe SPD. Ihr müsst jetzt mal zurückstecken. Die Erfahrung zeigt, dass die Dynamik in einer Koalition dann aber eine andere ist. Dann ist nämlich die schwächere Partei, die an Boden verliert, die quasi die Rolltreppe gegen die Richtung rennen muss, sehr viel wuchtiger noch unterwegs und versucht dann natürlich noch mehr ihre Themen noch deutlicher umzusetzen oder zumindest zu kommunizieren. Und das macht es dann in so einer Koalition nochmal schwieriger. Eine Partei sagt, aber wir sind doch die Stärkeren, müsst ihr doch mal kapieren, dass wir jetzt mal unsere Sachen hier durchsetzen. Und die anderen kämpfen ums Überleben. Leben und sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall.
Und es gibt aber auch in der Union erste Stimmen, die intern sagen, wir sind ja auch bereit, auf die anderen zuzugehen, zum Beispiel beim Thema Steuern. Also es ist einfach eine Gerechtigkeitsfrage, die Leute da draußen würden spüren, da muss sich was ändern, Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer. Da muss man einfach ran und das ist ja was, wo die SPD auf jeden Fall dabei wäre, wenn die Union sich vielleicht auch einen Schritt bewegt. Oder selbst sowas wie Finanzierung von Gesundheit und Pflege zu sagen, ja, hohe Kapitalerträge ab einem gewissen Wert, da kann man rangehen, dass man eben noch mehr Einnahmen hat für das Gesundheitssystem. Also da gibt es Stimmen in der CDU, die sagen, da würden wir mitgehen. Es gibt aber ein Wort, was ich schon jetzt, also schon im März 2026 nicht mehr hören kann, nämlich das Wort Zeitfenster. Angeblich gibt es nämlich ein Zeitfenster und dieses öffnet sich nach der Wahl in Rheinland Falls, also dann Ende März, weil dann ist eben diese Wahl um, dann sind die ersten zwei Wahlen um, dann sind auch die Betriebsratswahlen um, die laufen ja gerade in den Unternehmen und die Annahme ist, dass dann auch Gewerkschaften sich danach auch mehr auf Dinge einlassen könnten und auch die SPD-seitig sich auf mehr einlassen könnte und dann hat man dieses Zeitfenster im Frühling irgendwie, aber dann ist ja auch schon Sommer und dann ist die Frage, wie viel arbeitet man dann überhaupt noch und dann kommen ja schon die Wahlen im Osten und dann schließt sich dieses Fenster wieder, da frage ich mich so ein bisschen, kann man jemanden auch durch die Tür reinlassen? Kann man das auf Kipp stellen? Also dieses Wort Zeitfenster, finde ich einfach, hat jetzt schon so einen gewissen Nervfaktor.
Und das Stichwort Wahl im Osten, dieses Zeitfenster. Also wir haben ja gerade, ich habe ja gerade ausgeführt, warum die beiden Parteivorsitzenden ziemlich schwach sind in der SPD. Es gibt aber eine Person, die relativ stark ist in der SPD, jedenfalls die hintenrum die Strippen zieht, das ist Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die da eine Wahl gewinnen will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zulässt, dass da irgendwas gegen ihren Willen passiert. Insofern ist das Zeitfenster dann auch vielleicht relativ schnell wieder geschlossen.
Zum Thema Zeitfenster haben wir übrigens eben die vier Vertreter in der Berliner Runde auch gefragt, dass ja immer diese Zeitfenster gekippt, geschlossen, zugenagelt und aufgerissen werden. Und dass immer die Begründung ist, warum irgendwas nicht geht, ob es denn nicht besser wäre, quasi die Landtagswahlen auf einen Termin zusammenzulegen. Das war auch ganz interessant. Also die CDU in Form von Lindemann, die Grünen, Felix Bandatschak und Tim Klüssendorf von der SPD dafür, aber schwer umzusetzen. Alice Weidel war dagegen. Aber das ist natürlich etwas, was diskutiert wird, was natürlich aber trotzdem, ja, auch unser föderales System auf der einen Seite vielleicht ein bisschen effektiver machen könnte, auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen anfälliger. Denn wenn am gleichen Tag gewählt wird, dann schlägt überall sozusagen die gleiche Stimmung vielleicht auch durch und alle Bundesländer haben dann ein ähnliches Ergebnis.
Aber warum ist Alice Weidel von der AfD dagegen? Das ist ja relativ eindeutig.
Hat sie ja nicht gesagt. Also,
ja, sie hat gesagt, sie braucht das nicht. Und diese Landtagswahlen zwischendurch sind natürlich ein großer Machtfaktor für die AfD, weil sie dadurch immer wieder zeigen kann, wir sind stark, wir gewinnen dazu. Mhm. Und wenn das natürlich auf wenige Termine begrenzt wäre, wäre die Macht der AfD auch in der öffentlichen Debatte vielleicht etwas eingeschränkt.
Mein Wort ist Kommission übrigens, was ich nicht mehr hören kann. Kommen wir mal zu Cem Özdemir, der in Baden-Württemberg einen Wahlkampf geführt hat, bei dem fast nicht zu erkennen war, dass er der Spitzenkandidat der Grünen ist. Darüber habt ihr auch mehrfach geredet, Markus, weil auf seinem Wahlplakat stand der Name seiner Partei nicht drauf. Also können Grüne nur gewinnen, wenn sie nicht als Grüne erkennbar sind?
Ich würde sagen, dass in der Bundespartei natürlich jetzt die Antwort sein muss, es stand doch auf dem Wahlzettel, Leute. Wir haben euch da nicht gefoppt, kann man nicht sagen. Aber es gab einen totalen schönen Moment gerade auf der Wahlparty hier in der Parteizentrale. Und zwar hat ja Jörg Schönborn, unser Mann für die Zahlen, in der Sendung auch live nochmal erklärt, dass es ein ganz großes Trotzdem ist. Die Leute wollten den Özdemir und dann haben sie trotzdem eben auch die Grünen gewählt. Und er hat die ganzen Zahlen rausgehauen. Es standen vor den Bildschirmen dann eben die Parteichefs und die beiden Fraktionsvorsitzenden und mussten sich das live im Fernsehen angucken, was das Urteil ist. Nämlich 50% sagen, ich habe die Grünen gewählt wegen des Kandidaten. So einen starken Wert gab es noch nie. 60% sagen, die Grünen wollen uns zu viele Vorschriften machen, der Befragten in Baden-Württemberg. Fast genauso viele, 58%, sagen, die übertreiben es mit dem Klimaschutz. Und trotz alledem haben viele die Grünen gewählt. Und ich glaube, da muss die Partei schon rausziehen, dass sie jetzt nicht anfangen dürfen, sich das Ergebnis zu schön zu reden und dass sie mitnehmen müssen. Es wird einfach bei den kommenden vier Landtagswahlen sicher viel schwerer.
Ja. Ich spitze es noch ein klein bisschen weiter zu. Die Grünen haben in Baden-Württemberg so sensationell gewonnen, weil sie Cem Özdemir hatten. Mhm. Und das Problem ist, davon haben sie nur einen.
Genau. Also in Berlin zum Beispiel, wenn du dir anguckst, da ist der Spitzenkandidat Werner Graf, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Sally, würde selbst in Kreuzberg nicht jemand erkennen, wenn er in den Bus einsteigt. Mhm. Also ganz andere Ausgangssituationen bei allen kommenden Wahlen.
Und dass es diese Diskrepanz zwischen den baden-württembergischen Grünen und den Bundesgrünen gibt, Franziska Brandner, die Bundesvorsitzende, ist ja aus Baden-Württemberg und trotzdem war die heute nicht in Stuttgart bei diesem wahrscheinlich grandiosen Sieg der Grünen, sondern eben in Berlin. Also sie hat dieses Bad quasi im Glücksgefühl nicht in Stuttgart mitgenommen, sondern sie ist in Berlin geblieben. Es gibt da schon eine Entfernung zwischen den Bundesgrünen und den baden-württembergischen Grünen. Das kann man, glaube ich, schon ziemlich sicher sagen.
Bei den Grünen gibt es ja zwei Lager in der Partei. Auf der einen Seite die Linken und auf der anderen Seite die Realos. Tina, erklär mal bitte noch mal kurz, was ist der Unterschied und warum wird Cem Özdemir auch gerne mal als Oberrealo betitelt?
Also das ist was, das seit Jahrzehnten bei den Grünen existiert und im Grunde ist der Unterschied der Blick auf Macht, würde ich sagen. Mhm. Also die Realos, die wollen mitregieren und sind auch dafür bereit, die Öko-Bio-Super-Rein-Grünen Position zu verlassen. Und für Özdemir hieß es in diesem Wahlkampf, er hat sich nicht komplett ans Wahlprogramm gehalten oder an irgendwelche Formelkompromisse, die man miteinander verabredet hatte, um nicht zu viel blicken zu lassen. Er hat zum Beispiel gesagt, es ist für ihn völlig okay, wenn das Verbrenner-Aus, also dieses Aus für Neuwagen, nicht 2035 kommt, sondern vielleicht ein bisschen später, da ist man flexibel. Und er hat bei vielen Auftritten sehr wenig über Klimaschutz gesprochen, das ist den Zuhörern aufgefallen. Was noch ein Thema ist, er hat sich verbeten, dass aus der Bundespartei allzu radikale Vorschläge kommen, zum Beispiel zum Thema Steuern, Umverteilung, Erbschaft, Steuer und so weiter. Also er hatte da schon mit das Sagen und das war vielleicht das Neue, dass er wirklich vorgegeben hat, wie alle Grünen sich bitte zu verhalten haben in diesem Wahlkampf. Und das ist auch etwas, wo die Grünen einem intern sagen, vielleicht müssen wir es jetzt einfach immer so machen. Egal, was die, die da gerade Wahlkampf machen wollen, so werden wir es machen und so werden wir alle auftreten.
Moritz, du hast ja gerade schon gesagt, Franziska Brandner ist in Berlin geblieben. Tina, du hast sie getroffen und hast gefragt, ob dieser Sieg von Özdemir jetzt auch ein Zeichen für die Bundespartei, insbesondere eben an den linken Flügel ist, die da beliebten Konzepte für mehr Umverteilung jetzt mal so in den Schubladen zu lassen. Das hat sie geantwortet.
Dieser Wahlkampf wurde von der gesamten Partei getragen. Wir haben hinter Cem gestanden und Cem hat diesen Wahlkampf fantastisch geführt. Und jetzt geht es darum, dass wir diesen Wind aus Baden-Württemberg mitnehmen. Und klar, in Baden-Württemberg haben wir 15 Jahre lang erfolgreich regiert. Das hat Vertrauen geschaffen und zeigt, dass wenn man zuhört, wenn man ambitioniert ist, aber auch pragmatisch, dass man dann Wahlen gewinnen kann.
Klingt nach einem diplomatischen Ja, oder?
Also wir haben alle zusammen gewonnen.
Ja. Wir haben hinter ihm gestanden. Wir haben von ganz weit geguckt, was er da hinten eigentlich macht. Oder da vorne.
Und wenn er verloren hätte, ist vielleicht auch die ehrliche Antwort, dann hätte man es womöglich nach Baden-Württemberg geschoben. Also ich glaube schon, dass dieser Realo-Flügel jetzt in der Partei natürlich Oberwasser hat und natürlich versuchen wird, den einen zu sagen, guck mal, wir sind jetzt die, die mal richtig gewonnen haben. Nachdem wir so viele Wahlen ja, verloren haben, also aus Landtagen geflogen sind, aus Landesregierungen geflogen sind, Hessen, Berlin und so weiter, jetzt haben wir mal wieder was gewonnen. Und schon allein Cem Özdemir wird dafür sorgen, dass dieser Realo-Flügel bundesweit Oberwasser hat. Denn ich glaube, ich würde ihn anders einschätzen als Winfried Kretschmann. Kretschmann hatte irgendwann keine Lust mehr auf diese ganzen Diskussionen in der Partei, sich da auf Parteitagen anlegen mit dem linken Flügel und so weiter. Der hat sich da zurückgehalten. Özdemir war selber Bundesminister und er war selber fast 10 Jahre lang Bundesvorsitzender der Grünen. Also in einer Partei, wo man eigentlich ständig durchrotiert war, der doch immer irgendwie da. Der kennt das Berliner Parkett. Er will da auch weiter mitspielen. Also er wird dafür sorgen schon, dass die Grünen diesem Flügel genug Raum einräumen. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Linken jetzt ja monatelang gesagt bekommen haben, seid ihr mal bitte ruhig und lasst mal ein paar Dinge in der Schublade. Und die werden sich jetzt nicht einfach sagen lassen, danke, wir waren jetzt so diszipliniert und jetzt sind wir mal weiter ruhig. Obwohl sie eigentlich schon, glaube ich, denken, hey, in Berlin, da braucht es doch ein paar andere Konzepte. Da kommen wir nicht so weit mit Cem Özdemir.
Jetzt ist ja Baden-Württemberg die erste von 5 Landtagswahlen in diesem Jahr. Was glaubt ihr, wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken, welche Überraschung wird es noch geben, Tina?
Ja, eine Frage, die sich stellt, ist sicherlich die AfD in Sachsen-Anhalt. Ist das jetzt noch eine Überraschung, wenn die da gewinnen würde? Vielleicht ist die Überraschung eher, wenn sie nicht gewinnt und sich womöglich alle anderen zusammenwerfen. Und in Berlin könnte es natürlich passieren, dass wir erstmals eine linke Bürgermeisterin bekommen.
Also heute hat man schon auch gesehen, wenn die AfD nicht komplett im Zentrum steht, dann ja, können im Prinzip 2 andere Parteien über 60% holen. Ja. Das fand ich jetzt auch schon bemerkenswert dafür, dass man ja zuletzt das Gefühl hat, die AfD ist auf einem unaufhaltsamen Triumphzug. Das ist überhaupt nicht zu ändern. Und jetzt hat sie die Probleme, die Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen, die internen Streitereien, die mit der Wehrpflichtdebatte losging, über die Positionierung zu Trump, jetzt zum Iran-Krieg. Also sobald es da wirklich ein bisschen kontroverser wird, dann wird es auch für die Partei schwieriger. Alice Weidel hat heute versucht, ein paar Mal darauf hinzuweisen, dass sich das Ergebnis fast verdoppelt hat. Das stimmt auch. Aber man muss einfach sehen, bei der Wahl davor,
2016 war die, ja. Also genau die vorvorherige Wahl. Ja.
Da hatte die AfD auch 15,1, glaube ich. Mhm. Und das heißt, sie lag im Prinzip da mehr oder weniger, wo sie heute auch liegt. Sie hat sich also heute verdoppeln können, weil sie sich das letzte Mal halbiert hatte.
Und in Hessen, ich glaube es war 2023, lagen sie auch schon mal bei über 18%. Also auch dieses, was wir so ein bisschen dachten, was der Abend bringt, jetzt kommt die AfD so richtig im Westen an und wird im Westen Volkspartei. Auch da kann man ein kleines Fragezeichen dran machen. Man kann fragen, ist es das Comeback der Mitte bei dieser Wahl? Da wäre ich aber sehr vorsichtig, weil eben die Bedingungen so besonders waren und es jetzt einfach auch aufgrund des Zweikampfes passiert ist, dass eben womöglich die AfD schwächer war, aber auch die Linke jetzt doch nicht in den Landtag geschafft hat, obwohl es lange so aussah, als würden sie es schaffen mit diesem Mietenwahlkampf, den sie da geführt haben.
Also wenn du nach Überraschung fragst, dann würde ich sagen, das, was Baden-Württemberg uns gezeigt hat, ist, dass aufgrund dieser Rennen um die MP-Posten es Überraschungen für die kleineren Parteien geben kann. Die sind nämlich alle nicht mehr sicher, ob sie über die 5%-Hürde kommen können. Also in Rheinland-Pfalz kann das die Grünen in 2 Wochen treffen, wenn Grünen-Wähler sagen, ich will aber lieber Alexander Schweizer als den CDU-Kandidaten haben. In Mecklenburg-Vorpommern könnte das die CDU treffen, die da auch nur knapp zweistellig im Moment ist. Und wenn da Manuela Schwesig quasi gegen die AfD die einzige Mitte-Option ist, dann trifft es vielleicht eben die CDU. Und in Sachsen-Anhalt kann es der SPD wiederum passieren, dass sie da auch aus dem Landtag fliegen.
Ich danke euch dreien für eure Einschätzung, für euren Blick auf diese Landtagswahl in Baden-Württemberg. Danke Tina Hannel, danke Markus Preis, danke Moritz Rödle und schlaf gut, kann ich an dieser Stelle glaube ich auch nur noch sagen. Jetzt haben wir es 10:30, also danke, dass ihr da wart.
Danke dir, Sally.
Danke.
Danke.
Und wenn ihr jetzt gerne noch weiterhören möchtet, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Sollte euch die Welt der Geheimdienste faszinieren, dann ist Dark Matters euer Podcast. Der gibt tiefe Einblicke in Operationen und Fälle, die uns normalerweise eigentlich verborgen sind. Also echte Geschichten, erzählt von Eva-Maria Lemke und dem Hintergrundwissen der ARD-Geheimdienstexperten. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, findet ihr bei ARD Sounds. So viel von uns dieses Mal. Mein Name ist Sally Kaya. Ich danke euch fürs Zuhören. Spätestens am Freitag gibt's dann die nächste Folge vom Berlin Code. Tschüssi!